Ja. Der Tino. Der Tino will mal noch was sagen. Habe ich jetzt hier ausgeschaltet? Oder? Kann man sich hören? Ist irgendwie jetzt auf einmal leiser. Jetzt ist voll. Gut. Ja. Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Sind wir heute nicht ganz so viele da, aber es hören vielleicht noch viele zu. Das passt jetzt gerade gut dazu, wenn die Kinder nach oben gegangen sind. Ich möchte euch mal als Gemeinde ganz kurz informieren. Und zwar, wir haben uns im Brüderrat schon lange jetzt Gedanken wieder drüber gemacht. Wie starten wir das mal mit der Jugendarbeit? Dass ihr es auch einfach mal gehört habt. Wir wollen das gerne wieder in Angriff nehmen. Das war nur das letzte Jahr. Ist ein bisschen vielleicht untergegangen. Es war auch viel los. Bloß, dass ihr das wisst. Wir wollen das gerne wieder starten. Und da weiß ich nicht so richtig, wie wir das anfangen. Zum einen habe ich gedacht, wir treffen uns als Jugendliche. Ihr gebt das einfach mal auch mit weiter. Ich weiß ja gar nicht, wer ist alles mit dabei. Wer fühlt sich noch jugendlich? Manche sind mit 50 noch jugendlich. Ich weiß es nicht. Ich habe es in Neudorf, wir haben es in Neudorf gesehen. Wir sind so eine große Runde. Das sind bestimmt viele dabei, die man jetzt gar nicht gleich so im Blick hat. Also wir wollen die Jugend wieder starten. Zum einen, wie gesagt, müssen wir uns mal treffen. Ihr müsst mich einfach mal ansprechen. Also alle, die sich noch jugendlich fühlen, die gerne mal mit in die Jugend gehen würden, sprechen mich mal an. Dann müssen wir irgendwie mal einen Termin finden, wo wir einfach drüber reden, wie könnten wir das wieder starten. Und zum anderen möchte ich es auch mal in der Runde mitgeben. Wir würden auch noch jemanden suchen, der einfach die Jugendarbeit leitet. Vielleicht ist es ja auch jemand aus der Runde, die gerne mit in die Jugend jetzt gehen wollen, dass sich dazu berufen auch fühlt, die Jugend mit zu leiten. Ja, ich gebe es mal, wie gesagt, weiter. Nehmt einfach auch mal ein Gebet mit, dass wir das gerne als Gemeinde wieder starten wollen, zeitnah starten wollen. Spätestens vielleicht nach den Ferien, dass wir da irgendwie wieder was in Angriff nehmen. Egal, wie da die Situation ist, wir wollen es gerne wieder starten. Ja, das war's von meiner Seite. Ja, das haben wir letzte Woche auch bewogen, auch mit verschiedenen hier. Und es gibt einige, die sich bereit erklärt haben, auf alle Fälle Jugendstunden zu halten. Ja, aber wir suchen wirklich jemanden, der einfach die Verantwortung übernimmt, diese Leitung dieser Jugendarbeit zu machen. Danke, Dino. Der Albrecht wird uns heute unter dem Thema Ausrichtung nach droben, wo der Christus ist, die Verkündigung halten. Und ich lese zu Beginn einleitend dazu die bekannten Verse aus Kolosser 3, die ersten 4 Verse. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzend zur Rechten Gottes, sinnet, trachtet nach dem, lenkt eure Gedanken auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Gottes Gnade wünscht.
Guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, dass ihr alle da seid. Freue mich und meine Frau. Wir freuen uns, dass wir in eurer Mitte sein dürfen. Und wir kommen ja direkt von einer sehr außergewöhnlichen Woche. Die hat es in meinem Leben in dieser Form noch nie gegeben. Ja, wenn man die äußeren Randbedingungen betrachtet, unter denen wir zusammenkommen konnten, dann ist es wirklich etwas Einmaliges gewesen. Und vor etlichen Wochen noch war das völlig offen, ob das überhaupt stattfinden kann in dieser Form. Und der Herr hat Gnade gegeben und da freuen wir uns ganz außerordentlich drüber. Ja, und ich soll ganz persönlich noch Grüße bestellen von Johannes und Annemarie. Ja, die sind natürlich jetzt ziemlich abgeschafft durch die Freizeit mit, obwohl das natürlich innerlich ein geistlicher Gewinn war, aber körperlich zehrt es natürlich auch. Je älter man wird, umso mehr. Also ganz herzliche Grüße von Johannes und Annemarie und natürlich auch von den Geschwistern, die da waren. Die sind jetzt zum großen Teil unterwegs nach Hause. Ja, und wir warten ja auch auf ein Nachhausegehen, denn wir sind ja jetzt in einem Zelt dass der Herr eines Tages abbrechen wird. Ja, bei manchen noch bevor er seine Gemeinde abholt, bei den anderen, da geht es in einem Nu, wenn er die Gemeinde herausreißt aus dieser Welt, aus diesem Kosmos, um damit die Gemeinde dann für alle Zeit zusammen mit ihm sein wird. Und das sind ja Worte, von denen die Schrift uns sagt, durch Paulus, dass wir uns gegenseitig mit diesen Worten ermuntern sollen. Ja, eigentlich dürfte keine Versammlung vergehen, ohne dass solch eine Ermunterung auf diese Erwartung hin ausgesprochen wird. Und wir wollen jetzt auch an diesen Text gehen. Der ist ja sehr bekannt und Paulus fasst hier in 4 Versen unsere Stellung in Christo Jesu zusammen. Paulus verwendet etwa 70 Mal in seinen Briefen den Begriff in Christo Jesu. Das ist also etwas sehr Bedeutungsvolles offensichtlich, diese Stellung. Und diese Stellung, die sollten wir eigentlich im Geist täglich einnehmen, ja, ganz besonders morgens, bevor wir in den Tag gehen und womöglich uns viele Dinge schon belasten wollen, die an diesem Tag zu erwarten sind, dann sollten wir eigentlich in diese Stellung uns hinein verbergen. Ja? Und die Stellung ist nirgends anders als außerhalb dieses Kosmos, zur Rechten des Vaters, denn dorthin ist unser Leben verborgen mit, zusammen mit dem Christus in Gott, dem Vater. So steht es hier in unserem Text. Und Paulus hat diese Verse mitten hinein in ja eigentlich schwierige Teile der Botschaft gesetzt. Auf der einen Seite von den Versen 2, 16 bis 23, da warnt er uns vor religiösen Handlungen, im Allgemeinen gesprochen. Und dann in den folgenden Abschnitten, da geht es darum, dass wir unsere Glieder getötet haben sollen, die auf Erden sind. Ja, dann sollen wir etliche Dinge angezogen haben als Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte. Auch da spricht Paulus bei aller Ermahnung immer die Gemeinde so an, dass er ihr zuerst klar macht, von welcher Stellung aus eine Ermahnung erfolgt. Ja, also die Ermahnungen sind nicht so, dass man durch Befolgen der Ermahnung in irgendeine Stellung hineinkommt, sondern Paulus sagt, ihr seid Auserwählte, Heilige und Geliebte und deshalb benehmt euch so abgelegt habend, angezogen haben. Darum geht's den nächsten beiden Abschnitten ab Vers 5 bis Vers 17. Und schließlich behandelt Paulus dann in Kapitel 3, 18 bis 4, 6 unser Leben im persönlichen Bereich mit allen Berührungspunkten, die unser Alltag so mit sich bringt. Weil ihr oder aufgrund der Tatsache, dass ihr zusammen mit dem Christus auferweckt seid, so sieht unser Gott und Vater dich und mich, jeden Einzelnen, der Glied am Leib des Christus ist. Ja, das wollen wir immer beachten, egal ob wir uns gerade gut oder schlecht fühlen, egal ob wir gerade etwas getan haben oder im Begriff sind zu tun, was ihm nicht wohlgefällig ist, er sieht uns trotzdem immer in dieser Stellung, von dieser Stellung aus. Wir finden in seinen Briefen weitere Aussagen zu unserer Stellung. Da sind wir zum Beispiel eins gemacht in seinem Tod. Römer 6, Vers 5. Wir sind zusammen mit Christus gekreuzigt. Wir sind der Sünde gestorben. Wir sind sogar der Welt oder dem Kosmos gekreuzigt. Wir sind mitgestorben. Wir sind mitbegraben, mit auferweckt. Ja, es gehört alles zu dieser Stellung, von der heraus wir unser Leben leben dürfen. Und wir sind auch zusammen mit ihm lebendig gemacht im Geist. Wir sitzen sogar im Geist zusammen mit ihm in den Überhimmeln. Ja, eben zur Rechten des Vaters, so wie das auch unser Text hier sagt. Da möchte ich einen besonderen Vers lesen, der unsere Stellung wunderbar wiedergibt. Und das ist ein Vers, den kann man immer dann besonders schön lesen, wenn man sich gerade überhaupt nicht gut fühlt. Und das ist ein Text, der ist in der Ich-Form verfasst. Ja? Wir tun ja manchmal auch zum Beispiel Psalmworte, die der Psalmist von sich redet oder über andere redet. Da setzen wir gerne mal unseren Namen ein, um das viel persönlicher auf uns wirken zu lassen. Und in Galater 2, Vers 20, da haben wir einen Vers, den schreibt Paulus ganz bewusst in der Ich-Form, sodass, wenn ich jetzt das lese, für mich womöglich am besten laut, ich mich selber ermahnen und ermutigen darf mit dem, was da steht. Da sagt er, ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich. Also mein altes Ich lebt eigentlich nicht mehr. Es ist gestorben, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, also mit all den Problemen und Nöten und Schwachheiten und Anfechtungen, das lebe ich jetzt durch den Glauben des Sohnes Gottes. Also nicht einmal durch meinen eigenen Glauben, sondern durch den Glauben, den der Christus, der in mir ist, glaubt. Ja? Und daran, an diesem Glauben darf ich mich halten. Und dann geht der Vers weiter. Der Christus, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und dass der Abstand zu jeder Form der Religion ja noch größer ist, dann fährt er in Vers 21 weiter. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn die Gerechtigkeit durch Gesetz oder irgendeine andere Form der Religion kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Solch eine Stellung dürfen wir in Christo haben. Aus einem anderen Blickwinkel, aber in dem Sinne nach gleichbedeutend, hat Paulus dies in einer wunderbaren Kette von Aussagen in Römer 8, 28 bis 30 zum Ausdruck gebracht. Und er nennt dort die praktische Auswirkung der gottgegebenen Tatsachen zuerst und erzählt dann auf, was das dann alles für Folgen hat. Wir lesen in Römer 8, 28 bis 30 die bekannten Verse. Ich lese es nach dem Grundtext etwas prägnanter wiedergegeben. Wir wissen, steht da, nicht wir fühlen oder vermuten oder hoffen, sondern wir wissen. Ja, das Wissen ist viel schärfer sogar gemeint als mit der Tatsache, dass ihr jetzt auf euren Stühlen sitzt oder ich hier vorne stehe. Ja, das ist noch viel wesenhafter, als was wir hier im Leibe haben. Wir wissen, aber Gott macht, dass denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Erstens, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denn zweitens, welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und drittens, welche er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und welche er viertens berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Fünftens, welche er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und das ist das Kostbare, wie ich schon vorhin sagte, dass der Paulus uns immer wieder auf unsere Stellung, die wir in Christo haben, hinweisen. Und dann erst kommen irgendwelche Ermahnungen. Ja, das heißt, wir gehen von einer ganz kostbaren Position aus und werden das, was wir dem Geiste nach bereits sind. Und es ist doch eine viel einfachere Position, wie wenn Gott jetzt praktisch hier an diesem Gebäude eine Leiter mit 200 Stufen hinmachen würde und sagen, Wer da oben angekommen ist, der kommt mal in den Himmel, ja. So funktionieren alle Religionen und Philosophien dieser Welt, ja. Da muss man was leisten, ja, und aufpassen, dass man nicht runterfällt. Vielleicht für immer gar, ja. Nein, Gott sagt, wir brauchen keine Leiter. Ihr dürft schon auf dem Dach Platz nehmen, ja, im Bilde gesprochen. Und von dort her dürft ihr jetzt euer Leben hier unten leben. Obwohl unser Geist und unsere Seele bereits auferweckt, neu gezeugt sind, sind wir noch nicht auferstanden. Ja, das ist das, was uns noch fehlt. Auf den damit verbundenen Loskauf unseres Leibes nach Römer 8, Vers 23 und 24 warten wir noch und sehnen uns danach. Aber so sicher wie die genannten Stücke von eben in Römer 8 Wirklichkeit sind, wird auch, was noch fehlt, Wirklichkeit werden. Nun gehen wir zu den Versen 2 und 3 in unserem Text, Kolosser 3, 2 und 3. Da ist vom Festhalten des Hauptes die Rede. Also ist es eine Aufforderung an dich und mich, das zu tun, damit wir nicht zurück in religiöse Handlungen verfallen, die der Paulus ab Vers 16 im Kapitel 2 beschreibt. Tage halten, Neumonde und so weiter, Festlichkeiten aller Art. So redet Vers 3 von unserer zusammen mit Christus in Gott verborgenen Stellung. In 3 Vers 1 lesen wir deshalb, suchet, was droben ist. In Vers 2, sinnet oder richtet euer Denken nach dem, was droben ist, nicht auf das Irdische. Das Ziel unseres Lebens hier unten ist, unser Gott will in uns eine nach oben ausgerichtete Gesinnung ausgestalten. Da brauchen wir natürlich Zeit dazu. Ja, das kann man nicht von heute auf morgen. Aber dazu sind wir hier unten, dass wir das lernen. Wo lernen wir eine nach oben gerichtete Gesinnung? Eben aus der ganzen Schrift, insbesondere für den Leib des Christus, die Literatur, die der Paulus verfasst hat. Und dazu gab er auch die 5 Dienste, die in Epheser 4, 11 folgende genannt sind. Und natürlich auch das gegenseitige Lehren, von dem er dann im Kapitel 3, Vers 16 spricht und sagt, lasset das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Oder im Geist der Gnade. Also hat jeder Glaubende hat auch die Aufgabe, den Nächsten, ja, der neben ihm sitzt oder der mit in der Familie ist, mit dem er in irgendeiner Weise Gemeinschaft hat, den anderen mitzulehren. Also nicht nur von hier vorne soll gelehrt werden im Leib des Christus, sondern eben jeder soll seinen Nächsten lehren. Gottes Gedanken, die wir allein in der Schrift finden, sollen unsere Gedanken mehr und mehr bestimmen und auch bleibend prägen. Unser Reden und unser Handeln steuern. Und zwar überall dort, wo wir im irdischen Bereich in Arbeit, Familie, Bildung, Schule, ja, in jedem gearteten zwischenmenschlichen Bereich unser Leben tun und eingebunden sind. Und das behandelt Paulus schließlich dann im nächsten Abschnitt, Verse 4, 5 bis Kapitel 4, Vers 6. Weil wir zusammen mit Christus gestorben und auferweckt sind, deshalb soll unser Sinnen nicht mehr dem gelten, dem wir gestorben sind. Oder wie Paulus etwa in 2. Korinther 5, Vers 15 sagt, und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Diese neue Stellung, unsere neue Existenz, die wir bereits in Christo haben, ist eine Wirkung der Herrlichkeit Gottes, die in Christo zuerst gewirkt hat. Mit dieser Herrlichkeit kam er aus der Herrlichkeit des Vaters in den Kosmos herein, von Anfang an leidend, eingesperrt in den Leib der Maria. Das war für den Sohn Gottes der Start seines Leidens. Ja? Und das Ende war das Kreuz. Ja? Er war hier unten eingesperrt in unsere fleischerne Existenz als Sohn Gottes. Das kann man sich selbst, wir können uns das gar nicht vorstellen. Mit dieser Herrlichkeit ging er aber auch über die Erde mit dem damit verbundenen Leiden bis hinauf ans Holz. Für meine, deine, alle Sünden des Kosmos. Und in dieser Herrlichkeit ging er auch in die unteren, finsteren Räume und Gefängnisse der Erde. Paulus schreibt von dieser Herrlichkeit des Vaters in Römer 6, Vers 4. Römer 6, Vers 4. So sind wir nun zusammen mit ihm begraben worden durch die Taufe hinein in den Tod, damit gleich wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Wandeln ist ein alter Begriff, den versteht man heute nicht mehr so ohne weiteres. Man kann das auch folgendermaßen wiedergeben: in Neuheit des Lebens umhergehen oder aufrecht den Rücken frei von allen religiösen Zwängen bewegen. Ja, wir haben als Glaubende, als solche, die in Christus sind, wir haben den Rücken frei. Wir müssen nicht aufpassen, ob hinter uns jemand herkommt, der uns umbringen will. Ja, sondern hinter uns ist der Herr und vorne draus geht er auch. Da, wo wir hinkommen, ist er längst gewesen in unserem Leben. Ja, eine Konsequenz aus der Stelle in Römer 8, die wir vorhin gelesen haben. Weil Gott uns vor Grundlegung der Welt erwählte, innerhalb des Zeitlaufes, in dem wir leben, uns gerufen hat. Ja, deshalb hat er auch von vornherein bestimmt, wo wir ankommen. Nämlich dort, wo wir im Geist schon sind. Das ist ja eine wichtige Aussage unserer Verse. Alles, was von Gott selber ausgeht, was er schafft, aus sich hervorbringt, trägt als Eigenschaft Herrlichkeit in sich. Und sie weist auf Gott, den Vater, hin. Im Geschaffenen kann jeder Mensch einen Teil dieser Herrlichkeit schauen. Er hat diesbezüglich keine Entschuldigung. Und sie ist letztlich auch der Ansatzpunkt Gottes für sein Gericht. Nämlich jeder natürliche Mensch kann die Herrlichkeit Gottes, ja, trotz aller Rätsel, die er auch sieht in dieser Schöpfung, kann er sie in dieser Schöpfung schauen. Keine Ideologie ist dermaßen groß, um genau dieses Schauen können völlig zu verdecken. Weil sonst könnte der Paulus ja nicht sagen, dass Gott einmal an der Stelle jeden Menschen packen kann und sagen, du hast keine Entschuldigung, du hast gesehen, dass es nicht geben muss. Ja? Gott verlangt von keinem Menschen, dass er das Werk Jesu für sich sieht, ohne dass Gott durch seinen Geist ihm das nahegebracht hat und vor Augen gestellt hat. Aber an der Schöpfung draußen kann man eindeutig, ja, ohne Widerspruch feststellen, dass es einen Gott gibt. Und genau das erwartet Gott von jedem Menschen. Und wer das nicht leistet, der kommt halt dort an, wo die vielen Menschen heute ankommen. Und wir sehen, je mehr auch von oben her der Weg Gottes, die Grundordnungen der Schöpfung verlassen werden, umso chaotischer wird das Ganze. Und wir erleben das ja in den letzten anderthalb Jahren ganz besonders. Wenn das kein Chaos ist, dann weiß ich auch nicht, wie man das anders nennen sollte. Ja, die Vergänglichkeit, in der wir leben, die wird ihr Ziel haben. Und dann werden wir verwandelt. Paulus redet in 1. Korinther 15 von der Wirkung der Kraft, die auch uns erfassen wird, ja, wenn wir dann unsere neue Leiblichkeit bekommen, ja, die dann dem Zustand entspricht, in dem wir jetzt dem Geist nach schon leben dürfen. Ja. Der Paulus sagt, ja, unser Leben sei verborgen mit dem Christus in Gott. Und das ist eine Herrlichkeitsgegenwart, von der wir jetzt noch wenig fühlen, ja, auch nicht fühlen können, weil wir ja begrenzt sind noch in dieses Leben herein. Und deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 42, folgendes. Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Herrlichkeit, in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Also die Herrlichkeit, von der wir eben gelesen haben, dass durch diese Herrlichkeit Christus aus den Toten wieder zurückkam, die wird auch uns erfassen, beziehungsweise unsere Leiber, und wird sie verwandeln in diese Herrlichkeit, die oben beim Vater herrscht. Ja, das steht hier da, genau so ausgedrückt. Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Drittens, es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher oder konsequenter nach dem Grundtext ein seelischer Leib, eben der, in dem wir noch leben. Und dann wird auferweckt ein geistiger Leib. Und dann, wenn das der Fall sein wird, nach diesem Zeitpunkt, wird unsere leibliche Stellung genau der entsprechen, die wir dem Geist nach jetzt schon in der Gegenwart unseres Herrn haben dürfen. Ja, die wir uns natürlich zwar noch nicht vorstellen können, und deshalb haben wir es ja schwarz auf weiß geschrieben, ja, dass wir es immer wieder nachlesen können, wenn uns die Umstände unseres Lebens niederdrücken, ja, wenn wir in Depressionen geraten, wenn wir in Krankheit erniederliegen oder wenn wir so Kopfweh haben, dass wir kein Gebet mehr zusammenbringen, ja, dann können wir uns wenigstens an die geschriebenen Worte festhalten. Wir halten jetzt für unsere Betrachtung drei Punkte aus den gelesenen Versen fest. Erstens, Paulus nimmt zur Beschreibung des Übergangs vom jetzigen in den kommenden Zustand viermal die Begriffe gesät. Er sagt nicht stirbt, er sagt gesät und danach auferweckt. Nach Vers 44 enthält unsere seelische Leiblichkeit bereits als Same die der geistlichen Leiblichkeit. Das heißt, jedes Geschöpf, das einen seelischen Leib trägt, der noch niedrig ist, ja, eine gewisse Herrlichkeit jetzt schon hat, wird auch einen geistigen tragen. Auch dann, wenn zwischen dem seelischen und dem geistigen Zustand viele Äonen hartes Gericht liegen mögen, ja, auch dann wird das der Fall sein. Das ist ein ganz besonders gewichtiger Hinweis. Alles gegenwärtig der Vergänglichkeit untergeordnete enthält als Samen angelegt den Auferstehungszustand. So hat es unser Gott von vornherein bestimmt. Die gegenwärtige niedrigere Herrlichkeitsstufe ist der Same der Herrlichkeitsstufe in der Vollendung. Am Ziel der Wege Gottes. Ist es nicht anbetungswürdig, wenn wir daran denken, mit welch wenigen Worten Gottes Geist durch unseren Apostel diese gewaltigen Dinge auszudrücken vermochte? Und schließlich drittens in Vers 46, da wird uns bezeugt, eine weitere göttliche Gesetzmäßigkeit, nämlich die geschöpfliche Leiblichkeit und die Herrlichkeit ist zeitlich und dem Leben nach der geistigen vorgeordnet. Das heißt, Gott hat ganz bewusst unseren jetzigen Zustand dem neuen Zustand vorgeordnet. Und es ist deshalb nicht richtig, wenn wir zum Beispiel unsere Leiblichkeit jetzt verachten. Ja, es gibt ja Philosophien in dieser Welt, die sagen, unser leiblicher Zustand, der ist schlecht, aus dem müssen wir so schnell wie möglich irgendwie raus, ja, und dann in irgendein Nirvana eintreten und so weiter und so fort. Das gab es schon in der griechischen Philosophie. Aber Gott hat es so eingeplant und das sollten wir festhalten. Zweifellos ist die kommende Herrlichkeit eine um vieles größere Herrlichkeit als die, die wir jetzt haben. Aber die jetzige ist genauso göttlich und anbetungswürdig wie die kommende. Und deshalb ist es ja auch so, wenn ein natürlicher Mensch, nicht, wenn er in ein Alter kommt, wo er zu denken anfängt, zu beobachten anfängt, wenn er diese Herrlichkeit verachtet, ja, oder sagt, es gibt gar keinen Gott, ja, dann lehnt er ja diese Herrlichkeit, die Gott da reingelegt hat, ab. Und dann muss er die Konsequenz tragen und das ist ganz einfach die Verfinsterung seines Denkens. Das ist die logische Konsequenz. Und das sehen wir auf allen Ebenen in unseren Tagen. Das Missachten der sichtbaren Herrlichkeit im Geschaffenen durch den Menschen hat nach Römer 1 schließlich zu nichts weniger geführt als zu der dreifachen Gerichtsaussage, Gott hat sie dahin gegeben. Ja? Jeder Heilige, also jedes Leibesglied, trägt also jetzt schon Herrlichkeit in sich, eben das, was Gottes Geist in uns Neues gezeugt hat. Das ist eine Herrlichkeit Gottes, die wir trotz aller leiblichen Schwachheit, trotz aller Versuchlichkeit, trotz alles Fallens und Wiederaufstehens uns bewusst machen dürfen, jeden Tag. Auch Geschwister, ja, die jetzt, wie der Tobias von dem Opa Wilhelm gesagt hat, wenn er jetzt in eine leibliche Zwangssituation gekommen ist, darf er sich trotzdem daran halten. Ja? Und alle anderen, ja, wer in einer Depression ist, ja, der kann manchmal gar nicht mehr richtig denken. Ja? Der kann sogar sagen, mag mich Gott überhaupt noch? Ja? Und dann darf er trotzdem sagen, jawohl, der Herr hat in mich etwas hineingezeigt, ja, und es trägt schon die Herrlichkeit, ja, die ich einmal komplett als Mensch erreichen werde, wenn die Auferstehung sein wird. Das darf ich jetzt schon in mir vorhanden wissen. Nun fragen wir noch in Vers 1, was ist denn mit dem Droben gemeint? Und in dem Vers 3, verborgen sein mit dem Christus in Gott. Wir leben doch noch aktuell hier unten. Nun, durch das Evangelium des Paulus wissen wir, dass wir in Christo Jesu sind. Das hatte ich schon erwähnt. Paulus nennt uns, ja, die wir zum Leib des Christus gehören dürfen, 70 Mal als solche, die in Christo Jesu sind. Und etwa 27 Mal nennt er sie Heilige. Wir sind also Heilige. Ja, obwohl wir durchaus immer wieder unheilige Dinge tun, auch denken. Trotzdem sind wir in den Augen unseres Gottes Geheiligte. Und da darf ich mich dran festhalten. Wenn ich sage, Herr, jetzt habe ich dich wieder verunehrt oder jetzt habe ich kein Zeugnis gegeben und du hast doch alles zubereitet, dass ich das hätte tun können. Ja. Da muss ich nicht verzweifeln, sondern ich darf trotzdem sagen, Herr, ich bin trotzdem geheiligt, ich bin trotzdem geliebt, ich bin trotzdem auserwählt. Und dann kann ich wieder aufstehen und weiterlaufen. Muss mich nicht im Kreis drehen, muss nicht 100 Euro opfern oder auf den Knien rutschen oder sonst eine heilige Handlung tun, ja, in Anführungszeichen. Sondern darf einfach aufstehen und weitergehen, näher dem Ziel. Nun, dass sogar Christus in uns ist, das hatten wir vorhin in Galater 2, Vers 20 schon gelesen. Und dass sein Geist in uns ist, der Geist des Christus, das lesen wir in Galater 4, Vers 6 zum Beispiel. Eine Stelle ist ganz besonders kostbar von dem, von dieser Stellung, die wir in ihm haben dürfen, was in Kolosser 3, Vers 3 geoffenbart ist. Ja, ich möchte es nochmal vorlesen, Kolosser 3, Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen, zusammen mit dem Christus in Gott. Dort, wo er ist, dort ist auch unser Leben verborgen. Und jetzt hört mal auf den Vers, in Epheser 5, Vers 30. Dort erklärt Paulus, und das ist ein Wort, das kann man eigentlich gar nicht fassen, aber es steht eben da. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und seinen Gebeinen. Also muss offensichtlich Christus jetzt Fleisch und Gebein haben in der Gegenwart des Vaters. Für uns völlig unvorstellbar, aber so steht's. Und wir dürfen bereits Teil seines Leibes sein, sogar in Form von Fleisch und Gebein. Nicht mehr Fleisch und Blut, denn Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Aber offensichtlich, wenn wir auferstehen, werden wir Fleisch und Bein tragen, so wie der Auferstandene das getragen hat. Und es war ja eine Herrlichkeitserscheinung, die war so gewaltig, dass die ständig um ihn waren für rund 3 Jahre, dass die ihn gar nicht sofort erkannten. Manchmal nur durch eine Handlung, manchmal durch sein Reden, ja, oder dass man ihn betastet hat. Und er hat gesagt, ja, betastet mich und seht, dass ich Fleisch und Gebein an mir trage. Ja. Und so dürfen wir jetzt dieses Wort ganz persönlich nehmen. Und da darf ich mich auch dran halten. Auch wenn mein Körper durch Krankheit zerstört ist, dann darf ich trotzdem sagen, ja, und es wird mir sicher schwerfallen, wenn der Herr mich mal in so eine Situation bringen würde, ja, kann ich trotzdem sagen, jawohl, ich darf jetzt schon von sein Fleisch und sein Gebein sein. So eng, ja, ist unsere Verbindung mit unserem Herrn. Da dürfen wir gerne mal Halleluja sagen dazu, ja. Wer das möchte, möge es doch sagen. Ich hatte gerade schon zitiert, Lukas 24, 39, da steht es, ja. Betastet mich doch und seht, dass ich nicht ein Geist bin, ja, also etwas Lebloses, nicht Fassbares, sondern dass ich Fleisch und Gebein habe. Und trotzdem ist das der Auferstehungsleib, ja, mit dem er durch die Wände gehen konnte, durch verschlossene Türen. Ja. Und genau diesen Leib werden wir ja bekommen. Der Paulus sagt in Philipper 3, 21, dass wir verwandelt werden in die Gleichförmigkeit seines Leibes der Herrlichkeit. Ja, auch etwas, was eben zum Festhalten dasteht in unserer Bedrängnis, in die wir immer wieder hineinkommen. Nun möchte ich zum Vers 4 kommen. Sehr aufpassen mit der Zeit, dass das nicht so lange wird. Wenn der Christus unser Leben, steht da, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Immer wieder ist von der Herrlichkeit die Rede. Ja, ich möchte es jedem eigentlich ins Herz hinein sagen und der Herr möchte doch ja, das in euch ja aufleuchten lassen, ja, dass ihr ja in eurem Alltag, und da ermahne ich mich ja selber zuerst, einfach mehr daran denkt, dass wir diese Herrlichkeit unseres Herrn und Hauptes in uns tragen, egal wo wir sind, egal was wir gerade machen, ist immer da. Er ist immer da und wir dürfen immer in dieser Stellung sein, von der der Paulus hier in Vers 4 spricht. Paulus spricht in dem Vers 4 jetzt das sichtbare Kommen des Messias an, denn er sagt, Wir würden zusammen mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Offenbarung ist immer etwas, was hier unten auf der Erde sichtbar wird, ja, in dem Zusammenhang. Und Paulus spricht hier das Kommen des Messias an, von dem der Herr Jesus in Matthäus 24 seinen Aposteln auf dem Ölberg Folgendes bezeugt hat. Wir schlagen mal auf Matthäus 24, die Verse 29 bis 31. Matthäus 24, 29 bis 31. Und das ist ja das Kapitel, das sich immer mehr in seinen Anfängen vor unseren Augen entfaltet. Ja, wenn jemand heute mit geisterleuchteten Sinnen in die Welt hineinguckt und mit der Prophetie der Schrift einigermaßen vertraut ist, dann sieht er immer mehr von den Dingen da geschehen, die wir da lesen. Ja. Jetzt spricht er aber an diesen Versen von der Zeit nach der Drangsal, also der Zeit, die ganz, ganz kurz vor seinem Kommen sein wird. Alsbald nach der Drangsal jener Tage, Vers 29, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, heißt es da, des Landes Israel nämlich. Denn wenn in der Schrift von Stämmen die Rede ist, dann ist zu fast 99% der Fälle Israel gemeint. Ja, weil das ist das 12-Stämme-Volk. Und sie, die 12 Stämme, die dann leben werden, werden den Sohn des Menschen kommen, sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Und wir sehen, das läuft ganz konform mit dem, was wir in Kolosser 3, Vers 4 haben, dass nämlich logischerweise, wenn der Christus, der ja unser Haupt ist, zusammen mit seinem Leib, wenn der wiederkommt, ja, dann sind wir ja dabei. Warum sind wir dabei? In 1. Thessalonicher 4, Vers 17 sagt Paulus, dass wenn die Gemeinde mit dem Haupt verbunden sein wird, dann werden wir was? Alle Zeit zusammen mit ihm sein. Und das heißt logisch, da wo er ist, da sind wir. Da wo er was tut, tun wir es mit. Ja, dort wo er predigt, werden wir predigen. Also alles, was der Herr Jesus machen wird als Haupt, bestimmt dann, was wir als Glieder tun. Jeder an dem Platz, wo er dann hingestellt sein wird. Also kommen, sehen mit auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Es gibt immer wieder die Frage, was ist denn das Zeichen des Menschensohnes? Ich würde jetzt nirgendwo anders suchen als in der Geschichte Israels. Was war denn das große Zeichen, das mit dem Volke ging auf die Wüstenwanderung? Das war doch die Wolke. Ja, und das ist doch klar definiert, dass der Herr in der Wolke war. Ja, und wenn er zu Israel kommt, dann wird er sich ausweisen, so wie er das damals auch getan hat, indem er Zeichen tat, die längst vorhergesagt waren im Alten Testament. Und so glaube ich jetzt persönlich, dass dieses Zeichen des Sohnes des Menschen, das ist kein Kreuz, ja, sondern das ist einfach das Zeichen, das Israel bemerkt und sagt, Mensch, denn das war schon mal da. Das war schon mal da. Und wenn er dann runterkommt, was werden sie dann? Ihn erkennen, den sie durchbohrt haben. Ja, und von daher liegt es am nächsten, dass wir brauchen gar nicht groß unsere Gedanken anstrengen, was für Zeichen da entstehen, die sind eigentlich längst in der Bibel berichtet. Und dann, was passiert nächst danach? Vers 31, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten, wer ist es dann? Wer ist denn noch auf der Erde übrig als Auserwählte? Der Rest des Volkes Israel, die nämlich, die noch in alle Nationen zerstreut sein werden bei seiner sichtbaren Wiederkunft. Die werden aber Engel zusammensammeln. Da schickt er nicht seinen Leib raus, sondern seine Engel machen das. Und wenn dann alle in Israel versammelt sein werden, dann kann man was tun? Hochzeit feiern. Erst dann. Ja, wir sehen, ein 1000-Jahr-Reich, da tut's nicht einen Schlag und dann ist das 1000-Jahr-Reich da, sondern erstmal ist der Herr da, der das Reich verkörpert und dann sammelt er seine Auserwählten zusammen nach Israel, dann werden sie neues Leben kriegen, dann wird der Geist auf sie fallen, ja, und dann kann man erst richtig anfangen, hier unten. Ja, Vers 4 ist eine sehr ermutigende und unsere Vorstellung zunächst sprengende Aussage. Aber wir dürfen sie nehmen. Warum? Weil es unser Herr hat befohlen, niederzuschreiben. Durch den Paulus. Auf diese, auch in unserem Text, Kolosser 3, Vers 4, genannte Offenbarung des Christus zusammen mit den Söhnen Gottes, da wartet die ganze Schöpfung. So steht es in Römer 8. Ich möchte es jetzt gerade noch einmal lesen. Wie viel mehr sollten wir das herbeisehnen, auch um ihretwillen? Wir haben als Menschen ja immer die fleischlich-natürliche Sehnsucht, dass es uns gut geht. Ja? Und das dürfen wir aber aufgrund, wenn wir lernen, biblisch, göttlich zu denken, dürfen wir das ablegen. Und der Paulus sagt uns jetzt, auf was es unserem Gott bei der ganzen Sache ankommt. Wenn die Söhne Gottes zusammen mit seinem Sohn in der Schöpfung wieder erscheinen werden. Ja? Was steht da? Römer 8, 19 bis 21. Denn das beständige oder sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf was? Auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wann passiert die? Wenn wir nach Kolosser 3, Vers 4 zusammen mit dem Christus geoffenbart werden, dann kommen die Söhne Gottes mit herunter und werden vor aller Schöpfung offenbar. Denn jetzt ist ja die Herrlichkeit, die wir in uns tragen, noch durch die Schwachheit des fleischernen Leibes, den wir noch an uns tragen, ein Stück weit verdeckt. Ja? Wenn ich gerade Rotz und Wasser heule, ja, weil ich irgendeine Not habe, dann sieht es nicht nach Herrlichkeit aus, oder? Aber dann ist es weg, wenn wir mit ihm kommen. Und jetzt geht's weiter. Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterordnet worden. Nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat oder untergeordnet hat. Auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung frei gemacht werden wird von der Sklaverei der Vergänglichkeit zur gleichen Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, sagt Paulus, wer sonst außer wir, seine Heiligen, wissen das denn? Wer kann das wissen? Doch nur der den Geist des Sohnes in sich trägt, der kann das wissen. Und deshalb sind wir hier angesprochen. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Also ist der Zustand der Schöpfung jetzt praktisch etwas, was wie vielleicht Stunden vor der Geburt eines Menschen im Mutterleib abläuft. Ja, so müssen wir uns das vorstellen. Die Schöpfung wartet praktisch auf eine Geburt, die unmittelbar bevorsteht. Wenn man den ganzen Zeitraum von Äonen rechnet, dann ist das, was bis dahin noch passieren wird, ist das nichts, ja, im Vergleich. So wartet die Schöpfung auf was? Auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Auf dich und mich, egal wie du dich jetzt fühlst, Ja, ob unten oder oben, macht keinen Unterschied. Vor dieser Offenbarung für die Schöpfung Gottes in Herrlichkeit müssen wir noch vollends ganz befreit werden. Vor dieser Offenbarung. Wir sind ja doch nicht ganz befreit. Ja, wir tragen dann noch den fleischernen Leib an uns. Deshalb wird der Herr den fleischernen Leib verwandeln in einen geistigen. Und mit dem kommen wir dann zurück. In Römer 8, Vers 23 bis 25, das hatte ich schon erwähnt, da schreibt Paulus deshalb, nicht allein aber sie, die Schöpfung, von der wir eben lasen, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwarten die Sohnschaft, den Loskauf unseres Leibes. Nur der Leib muss noch verwandelt werden. Alles andere ist schon dem Geiste nach erneuert. Geist und Seele sind erneuert. Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, was hofft er es auch? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Wir sehen hier wieder einen wesentlichen Grund für die Erwählung des Leibes Christi durch unseren Gott, der uns in Kolosser 3, Vers 4 hervorleuchtet. Und zwar, die Offenbarung der Söhne Gottes ist, wie unsere Erwählung auch, nicht etwas, das auf uns selber zielt, ja, sondern eindeutig zu drei wichtigen Zwecken dient. Also deine und meine Erwählung, die ist nicht um unseren Willen, sondern um eines Zweckes für unseren Gott willen. Erstens die Verherrlichung Gottes des Vaters und seines Sohnes. Zweitens die Verherrlichung Gottes und Christi in seinen Heiligen, also in uns. Und drittens, damit die ganze Schöpfung von derselben Knechtschaft befreit wird, wie wir, der Leib des Christus, zum Zeitpunkt der Entrückung. Das ist das Ziel Gottes für alle Schöpfung. Und deshalb warten wir auf das Kommen unseres Herrn. Möge er bald kommen. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, Was bin ich, wer sind wir alle deine Kinder, dass du uns solches geoffenbart hast? Verdient haben wir es alle nicht. Wir sind auch jetzt noch äußerlich in einem Zustand, den du noch verändern musst, den du noch verwandeln musst in die Gleichförmigkeit der Herrlichkeit deines Sohnes, wo wir jetzt schon im Geiste sein dürfen. Hab Dank für diesen Ausblick. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jedem Einzelnen unter uns, auch ganz besonders denen, die vielleicht jetzt in einer Not sich befinden, die mit Angst in die Zukunft schauen, vielleicht auch mit Beklemmung in den weiteren Verlauf dieses Tages, da wollest du deine Herrlichkeit offenbar machen. Und dass jedes Einzelne sich an den Verheißungen festklammern darf, die da geschrieben stehen, die völlig unabhängig sind von dem Zustand, in dem wir uns befinden und den wir fühlen. Hab Dank, dass du uns nicht auf unsere Gefühle vertrauen lässt, sondern auf das geschriebene Wort, auf dich selber. Amen. Amen.